Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Es ist 29, Sie hören 2 auf 1, das waren Florence and the Machine mit No Light. No Light, unser Thema heute ist Insel.
Längst haben Investoren begonnen, sich auf das Tafelsilber Griechenlands zu stürzen. Neben Immobilien und Firmen stehen nun bereits Dutzende Inseln zum Verkauf. Doch welche Auswirkungen hat der Ausverkauf auf das Verhältnis der Griechen und den ausländischen Investoren zum Rest der Welt, zum Beispiel uns normale Griechenland-Touristen? Das fragen wir jetzt den Professor für Entwicklungspsychologie und Anthropologie an der Freien Universität Bozen, Vassilios Eftenakis. Guten Morgen, Herr Eftenakis.
Schönen guten Morgen.
Herr Eftenakis, um welche Inseln handelt es sich denn? Sind es Inseln, die uns deutschen Pauschaltouristen irgendwie namentlich bekannt sind?
Ich glaube, dass wir diese Diskussion schon hinter uns haben, dass es nicht darum geht, das Land zu verkaufen, sondern es geht darum, nach Wegen zu suchen, wie man das Land aus der Krise herausbekommt.
Okay, aber es stimmt doch, dass Inseln jetzt verkauft werden vermehrt, oder?
Für in Griechenland könnten Sie auch in der Vergangenheit eine Insel kaufen. Das klassische Beispiel war Onassis. Er hat eine ganze Insel gekauft und hat sie zu seinem Domizil gemacht.
Mhm. Aber jetzt wollen ja, wie gesagt, Ausländer auch ganz viel griechisches Land kaufen. Und wenn man das vor 10 Jahren gemacht hätte, dann hieß es wahrscheinlich, der ist Griechenland-Fan. Wenn man das heute macht, heißt es, da verkaufen die unser Land, unsere Regierung und die Ausländer, zum Beispiel die Deutschen oder wer auch immer, die kaufen das alles weg, oder?
Ja, das ist sehr differenziell zu betrachten. So, es kommt darauf an, aus welchem Land diese Leute kommen. Aber generell sind die Griechen gastfreundlich, trotz Krise und trotz all dem, was jetzt momentan passiert. Und wir haben ja das Beispiel auf Kreta, dass viele deutsche Touristen das Land für sich entdeckt haben, Land gekauft haben, das Haus gebaut haben und dort über den Sommer verbringen. Mhm. Das alles sind Phänomene, die wunderbar sind. Aus dem Dorf, wo ich den Zweiten Weltkrieg verbracht habe, sind bereits 19 Familien angesiedelt aus der ganzen Welt, vorwiegend aus England. Und die sind wunderbar integriert und bereichern die Kultur und auch das soziale Leben dieses Dorfes.
Herr Eftenakis, jetzt haben Sie gerade ausgerechnet die Deutschen und die Engländer erwähnt, die ja eigentlich eher so als die schlimmsten Touristen weltweit gelten. Und Sie haben gesagt, das hängt davon ab, woher die Leute kommen. Wer ist denn noch unbeliebter als Deutsche und Engländer?
Ich denke, dass wir das Problem des Beliebten oder Unbeliebten nicht haben. Zumindest nicht als auf der Ebene des Landes. Wir haben in der Tat Probleme mit manchen Personen, die zu uns kommen. Etwa in der Nähe auf Kreta, in der Nähe von Malia kommen englische Hooligans, die ganze Nacht randalieren, die Leute angreifen, sich untereinander zanken und dass sie bieten ein Bild auch aus ethischer Perspektive, was das Land einfach nicht akzeptiert. Gut. Solche Phänomene gibt es, die sind allerdings auf einzelne Individuen und auf Gruppen beschränkt. Sie betreffen das Land und die Leute eines Landes nicht direkt.
Gut, und das sind ja auch die Hooligans, sind jetzt ja nicht die wahrscheinlich sich eine Insel kaufen werden, sondern die kommen ja auf die Insel, um sich einen anzusaufen. Was sind denn das für Menschen, die jetzt sagen, wir hätten gerne eine Insel bei euch?
Ich glaube nicht, dass es viele gibt davon. Soweit ich informiert bin, sind einzelne reiche Leute, die im Grunde genommen gemerkt haben, dass Griechenland eines der schönsten Länder ist, dass ein Land ist, in dem man frei leben kann, frei seine Gedanken äußern kann, ohne dass jemand ihn dabei stört. Und vor allem die Sonne und das Klima und alles zusammen bietet einen wunderbaren Ort des Aufenthalts und des Lebens.
Ich habe die Griechen auch immer als wahnsinnig gastfreundliche Menschen kennengelernt, aber auch als stolze Menschen. Wie ist denn das für die jetzt in der Krise, Besuch von draußen zu bekommen?
Sie haben den Wundepunkt angesprochen. Die Griechen sind außerordentlich intelligent, gastfreundlich, weltoffen, aber stolz. Und wenn der Stolz verletzt wird, dann neigen sie zu Reaktionen, die sie nicht kontrollieren. Auch die Wahlen, die momentan stattgefunden haben, ist Ausdruck dieser Wut und des Stolzes. Und in dieser gefährlichen Mischung kommen natürlich Phänomene heraus, wie wir es jetzt momentan erleben, nämlich, dass ein Großteil der Griechen extrem gewählt hat. Und was mich besonders beunruhigt, sind diese 6-7%, die extrem rechts gewählt haben und mit Parolen von Hitler und den Nazis operieren.
Jetzt habe ich noch eine zweigeteilte, etwas schwere Frage an Sie. Wie sollten sich wir Deutsche einmal auf politischer Ebene, aber auch privat, wenn wir jetzt nach Griechenland fahren, verhalten, um es den Griechen möglichst leicht zu machen in der jetzigen Situation?
Wenn Sie privat nach Griechenland fahren, sprechen Sie mit den Leuten. Die Leute sind dankbar und aufgeschlossen. Ich war selbst kurz unten und ich habe gesehen, wie deutsche Touristen mit den Griechen ins Gespräch gekommen sind, zur Bereicherung beider Seiten. Wenn es um die politische Ebene geht, dann sollte der große, der Kardinalfehler korrigiert werden. Man kann ein Volk nicht würgen, weil die finanzielle Grundlage momentan dies gebietet, sondern man sollte die Sparmaßnahmen, die angezeigt sind, die notwendig sind, die unverzichtbar sind, nicht in 2-3 Jahren, sondern vielleicht in 5-6-7 Jahren umsetzen. Und das Zweite ist, wir haben etwa die Hälfte der Jugendlichen unter 25 Jahren, die völlig arbeitslos sind, ohne Perspektive und ohne Zukunft. Hier ist ein Programm aufzulegen für die Jugend und ein Programm, wie man die Wirtschaft Griechenlands langsam ankurbelt. Ohne diese Programme haben wir soziale Unruhe und kein Wachstum.
Über den Verkauf griechischer Inseln und die aktuelle Situation in Griechenland sprachen wir mit Vasilios Eftenakis, Professor für Entwicklungspsychologie und Anthropologie an der Freien Universität Bozen. Eftenakis, vielen Dank auf jeden Fall für das Interview und vielen Dank für den Tipp am Ende. Ich hoffe, er wird beherzigt.
Dankeschön.
Dank. Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss. Herr Eftenakis könnte ja Bozen kaufen. Das finde ich auch eine schöne Maßnahme.
2-1.
So, jetzt haben wir vielleicht eine gute Jobidee für Sie, eine Perspektive, eine Opportunity, wie es neudeutsch heißt, wenn Büroalltag von 9 bis 16 Uhr nichts für Sie ist und Sie vielleicht lieber den ganzen Tag Strand und Meer genießen möchten und das am besten auch noch bezahlt, dann wäre vielleicht der Job als Inselwart genau das Richtige für Sie. Was es dort zu tun gibt, das fragen wir jetzt Volker Griebel. Er ist nämlich Inselwart und zwar der Insel Neuwerk. Wunderschönen guten Tag, Herr Griebel.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Griebel. Als ich Inselwart das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, das ist jemand, der guckt, dass die Insel nicht wegkommt. Aber das macht ja nicht so viel Sinn, oder?
Nein.
Was haben Sie denn so zu tun den ganzen Tag?
Also der Beruf oder die Gebung als Inselwart ist als solches gedacht, dass man als Vertreter der Bevölkerung nach außen hin, wir gehören zur Freien Hansestadt Hamburg, so als Art Vertreter gilt, ne? So damit man so ein paar Belange darüber bringt. Und auch wenn man nur eine geringe Einwohnerzahl hat, es gibt immer Belange, die man an die Behörden weiterleiten muss.
Das heißt, Sie sind so eine Art Bürgermeister der Insel, kann man das so sagen?
So kann man das nennen, ganz genau.
Wenn Sie sagen, wenn man nicht so viele Einwohner hat, wie viele Einwohner haben Sie denn auf Neuwerk?
Also die Insel Neuwerk ist eine recht kleine Insel in der Nordsee und wir vermelden hier 36 gemeldete Einwohner.
Das ist mal schön und überschaubar, nicht ganz Sylt, finde ich gut. Was sind denn so typische Belange, die Sie versuchen an den Mann zu bringen oder an die Frau?
Nein, es gibt immer so einige Sachen, ich sag mal, ob es jetzt Behördengänge sind, Personalausweise oder für die Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen was man versucht. Wir sind hier im Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer und dass man auch da gibt es immer so kleine Eckpunkte, die man vertreten oder nicht vertreten. Aber auf jeden Fall sollte man das immer versuchen, in Einklang zu bringen.
So, wie werde ich denn jetzt Inselwart, Herr Griebel? Werde ich da gewählt?
Ich bin der Erste, der gewählt worden ist, weil meine Einstellung dazu war, ich möchte nicht einfach irgendwelchen Bürgern vor die Nase gesetzt werden, ohne dass die wissen, was da passiert. Ansonsten war es früher mal so, dass man von der Freien Hansestadt Hamburg benannt wurde.
Aha, benannt heißt bei 36 Leuten, dass 5, die normalerweise sowieso sich immer treffen, um über so Sachen zu sprechen, sagt, du machst es, muss man sich das so vorstellen?
Richtig.
Okay. Und Sie haben sich tatsächlich wählen lassen, das ist toll.
Ja, ich habe gesagt, ich möchte das in dieser Art und Weise nicht haben.
Ja.
Und, denn es ist so ein bisschen intern gewählt worden.
Aha, was heißt, also intern gewählt heißt, es gab jetzt keine Wahlkabine, sondern...
Nein, so schwierig haben wir das
Handzeichen.
Hier nicht gemacht. Ist alles noch so ein bisschen ganz normal gemacht worden.
So, wie ist denn das jetzt als Inselwart? Ist das ein Managerposten hochbezahlt? Ist es mehr ehrenamtlich irgendwo zwischendrin? Kann man davon gut leben?
Nein, also leben kann man da nicht von. Das ist fast ehrenamtlich. Ich bekomme von der Freien Hansestadt Hamburg so einen kleinen Ausgleich. Aber leben kann man da nicht von.
Wenn Sie sagen, 36 Leute sind auf der Insel, die ist ja wahrscheinlich auch noch nicht total touristisch überlaufen. Womit verdienen denn die Leute auf ihrer Insel so ihr Lebensunterhalt? Gibt es da tatsächlich auch noch Fischer oder sowas?
Nein, also die Insel lebt ausschließlich vom Tourismus. Und im Jahr rechnet man hier so zwischen 80 bis 100.000 Besucher.
Oh, wow, das ist ja doch eine ganze Menge. Und das ist vermutlich aber eher so in den Frühjahrs- und Sommermonaten. Wie ist es denn im Winter bei Ihnen auf der Insel? Haben Sie da auch gut zu tun?
Im Winter wird die Insel im Moment noch abgeschlossen. Also das bedeutet, dass nach Ende der Herbstferien alle Häuser schließen und im März wieder aufmachen.
Wie, Moment, die Häuser schließen, heißt das, sie wohnen dann gar nicht mehr da oder schließen sie sich
doch,
ein?
Doch, also die, wir betreiben ja so Fahrten mit den Wattwagen und wenn man Tiere hat, dann muss ja jemand da sein, um die auch zu versorgen. Insofern sind wir schon das ganze Jahr auf der Insel. So und ja, aber
haben Sie da auch irgendeine rituelle oder zeremonielle Funktion, so das letzte Abschließen oder das erste Aufschließen im Jahr?
Nein, das kann jeder Betrieb für sich alleine entscheiden.
Über den Beruf des Inselwarts sprachen wir mit dem Inselwart der Insel Neuwerk, Volker Griebel. Sie können die Insel besuchen, aber bitte nur in den Sommer-, Frühlings- und Herbstmonaten. Im Winter ist abgeschlossen. Vielen Dank, Herr Griebel, machen Sie es gut.
Dankeschön.
Okay, auf Wiederhören.
Tschüss. 2-1.
Wenn wir jetzt Insel sagen und Meer, dann denken Sie natürlich an irgendeine Südseeinsel oder vielleicht auch an irgendeine Mittelmeerinsel, aber Sie denken wahrscheinlich nicht an eine Rettungsinsel. Das ist auch gut so. Normalerweise braucht man die nämlich nicht, soll man auch nicht brauchen. Aber wenn mal was schief geht, wenn ein Skipper die Fahrkünste überschätzt, wenn ein Eisberg im Weg ist oder irgendwelche anderen Widrigkeiten auf hoher See einen ereilen, dann kann man sie brauchen, so eine Rettungsinsel. Wie sie tatsächlich aussieht, wie man damit Menschen rettet, das fragen wir Christian Stiepeldey von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, den Seenotrettern. Guten Morgen, Herr Stiepeldey.
Hallo, Stiepeldey.
Moin, moin aus Bremen.
So, Herr Stiepeldey, so ein Dach über dem Kopf und trocken auf dem Wasser sein, das klingt jetzt erstmal relativ gemütlich. Wie ist es denn auf so einer Rettungsinsel?
Ja, da kann es auch schnell ungemütlich werden. Also Grundregel sollte immer sein, dass man die Rettungsinsel so spät besteigt, wie es nur eben möglich ist. Das eigene Schiff nicht zu früh verlassen.
Wie viele Leute passen eigentlich rauf auf so eine moderne Rettungsinsel?
Das ist ganz unterschiedlich. Das hängt auch von der Schiffsgröße ab. Einige Schiffe sind ausrüstungspflichtig. Das ist ab einer bestimmten Größe in der Berufsschifffahrt so, dass Schiffe Rettungsinseln mit sich führen müssen. Ab 300 BRZ ist das so, Bruttoraumzahl. Das hieß früher mal Bruttoregistertonnen.
Ja.
Und dann kann das Rettungsinseln für 4 Personen sein, für 10, für 12 Personen. Es gibt unterschiedliche Größen.
Und wenn Sie jetzt sagen, man soll ganz spät erst auf die Insel und man muss dann vielleicht 12 Leute auf so eine Insel bringen und vielleicht auch ganz viele mal 12 Leute auf 10 oder 20 Rettungsinseln, das könnte doch ganz schön knapp werden, oder?
Ja, es gilt immer so die Grundregel, verlasse dein Schiff nicht, bevor es dich verlässt. Das ist so eine Faustregel, an die sollte man sich halten. Und wenn jemand tatsächlich, wenn er dann das eigene Schiff verlassen muss, die Rettungsinsel nicht mehr besteigt, sondern ins Wasser fällt, dann hat eine Rettungsinsel auch Vorrichtungen, um den Einstieg aus dem Wasser zu erleichtern.
Das heißt sowas wie eine tiefliegende Leiter, vermute ich mal, oder ja, irgendwelche so Schlaufen, wo man sich festhalten kann. Womit sind die denn noch so ausgestattet heute im 21. Jahrhundert?
Natürlich ist eine Notration Trinkwasser zum Beispiel dabei, die man sich einteilen muss, möglicherweise bis zu einem Punkt auch, wo man dann Wasser, Regenwasser aufgefangen hat. Man kann ja auf keinen Fall Salzwasser trinken.
Ja.
Es ist aber wichtig, dass man auch bestimmte Dinge noch mitnimmt in die Rettungsinsel, die in der Rettungsinsel vorher nicht drin sein können, zum Beispiel ein Notfunkgerät oder auch Dinge, die persönlich wichtig sind, um zu belegen, wo man herkommt, persönliche Unterlagen des Schiffes. Sowas sollte man in einer wasserdichten Tasche haben, was man mit einem Griff greifen kann, wenn denn der Notfall eintritt.
So, der Laie, also der Oswald, der hier so sitzt im warmen Studio in Potsdam-Babelsberg, der denkt sich jetzt, Rettungsinsel geht auf, Oswald kriecht rein, das Ding funkt automatisch per GPS meine Position und in einer halben Stunde ist der Heli da.
Ja, auf den Hubschrauber muss man sich nicht unbedingt verlassen. Die Wahl des richtigen Rettungsmittels, die sollte man dann einer Seenotleitung überlassen. Die wird schon die richtige Entscheidung treffen. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich bemerkbar machen kann. Und dafür sind natürlich wichtig Seenotsignale, aber auch Dinge, die zum Beispiel tagsüber helfen können. Ein besonderer Spiegel, der von der Rettungsinsel vorgehalten werden kann, das ist wichtig. Es sind grundsätzlich Dinge wichtig an einer Rettungsinsel, die den Seenotrettern erleichtern, die Rettungsinsel entdecken zu können. Also eine Rettungsinsel muss Reflektoren haben, sollte radarmäßig vielleicht auch zu finden sein. Die Schiffbrüchigen sollten sich bemerkbar machen können.
Wie lange kann man denn auf so einer Rettungsinsel überleben?
Ja, das hängt stark von den Umgebungsbedingungen ab und das kann man pauschal überhaupt nicht beantworten. Da sind wirklich Fälle bekannt, nach denen nach Wochen dort Menschen noch drauf gelebt haben, die so geschickt beispielsweise Regenwasser aufgefangen haben oder auch Schwitzwasser aufgefangen haben, um es als Trinkwasser zu verwenden, dass sie dort tatsächlich lange überlebt haben.
Wahnsinnsgeschichte. Jetzt ist es so, wenn man über Rettungsinseln spricht, redet man sowieso über nicht den besten, sondern den schlechtesten Fall oft. Ich habe jetzt noch so diese Costa Concordia-Geschichte im Kopf, wo man sagt, irgendwie die evakuieren einfach gar nicht schnell genug. Also da wird einem gar nicht Bescheid gesagt. Könnte ich denn als Laie, wenn ich denke, die verpennen das, auch selber so eine Rettungsinsel seetüchtig kriegen, ins Wasser schubsen und mich und ein paar Leute darauf bringen? Oder braucht es da immer Fachpersonal?
Also auf größeren Schiffen muss man sich immer anvertrauen dem Fachpersonal, was das Schiff am besten kennt. Da sollte man niemals allein handeln.
Mhm. Heißt, es ist nicht ganz so einfach. Wie lange wird bei Ihnen ausgebildet, bis jemand, sagen wir mal, fit ist, um so eine Evakuierung vielleicht zu leiten oder Leute da zu unterstützen bei der Seenotrettung?
Also die Einheiten der deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, wir haben ja an unserer deutschen Küste zwischen Borkum im Westen und Usedom im Osten 60 Rettungseinheiten. Unsere gesamte Arbeit wird ausschließlich durch freiwillige Beiträge und Spenden nach wie vor finanziert. Mhm. Die kommen ja immer dann, wenn die eigentlichen schiffseigenen Rettungsmittel erschöpft sind. Das heißt, wir setzen ja am anderen Ende der Rettungskette an, wenn Sie so wollen. Wir haben weniger zu tun mit den schiffseigenen Rettungsmitteln als mit den sehr spezialisierten Fahrzeugen und Fachleuten an Bord unserer Rettungsflotte.
So, trotz der Concordia war ja gerade schon ganz kurz erwähnt. Da haben wir alle den Kopf geschüttelt. Wie oft schütteln Sie als Profis den Kopf, wenn Sie irgendwie Leute aus dem Wasser ziehen und sagen, was haben die da für einen Mist gebaut?
Nicht der überwiegenden Mehrzahl der Fälle. Es gibt natürlich auch auf See wie an Land Menschen, die leichtsinnig handeln. Dieses Problem hat vielleicht jeder Rettungsdienst. Das nimmt auf See nicht überhand. Wenn man jetzt mal vom Wassersportlern ausgeht, wissen dort die meisten Leute, was sie tun. Und es gibt gute Präventionsprogramme, auch durch Wassersportverbände. Aber wir haben als Seenotretter auch mit Menschen zu tun, die sich bei nahezu jedem Wetter auf See hinausbegeben, weil sie ihr Geld dort verdienen müssen. Das sind die Küstenfischer, das sind vielleicht Menschen, die auf einem Schlepper oder Tonnenleger arbeiten oder die Berufsseeleute, die einen Notfall erleiden können durch ganz besondere Bedingungen, die noch nicht mal mit Sturm oder so zu tun haben müssen. Das kann auch ein Herzinfarkt sein oder ein gequetschter Finger, der zu einem Ruf nach den Seenotrettern führt.
Wenn Sie gerne helfen wollen oder sich mehr über die Arbeit informieren vom Herrn Stiepeldey, dann können Sie das gerne tun unter www.seenotretter.de. Wir sagen jetzt erstmal vielen Dank an Christian Stiepeldey.
Also gut.
Danke auch.
Tschüss.
Ciao.
2 auf 1.
10:19 Uhr, Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist Insel. Und jetzt mal weg von Aussie Island. Machen Sie sich da wieder frei im Kopf von und gucken Sie mal, was Sie so können. Wie viele Lieder können Sie blind auf dem Klavier spielen? 1 oder 2 vielleicht? Ich gar keins, muss ich zugeben. Tony DeBlois kann 8000. Wie viele Stellen der Zahl Pi können Sie aus dem Kopf aufzählen? Also nach dem Konter?
Warte. 1, 4, 1, 5, 9, 2, 7.
Nicht so schlecht. 7? Daniel Tammet kann 22.514 Stellen aufzählen. Und wie viele Städte können Sie aus dem Kopf nachzeichnen?
Nachzeichnen?
Ja. Also wie viel kannst du?
Also ich könnte so einen Fernsehturm krakeln. Eine.
Ja, siehst du, genau. Und Stephen Wiltshire, der hat zum Beispiel London, Rom und Frankfurt aus dem Kopf gezeichnet. Das sieht aus wie ein Foto, diese Bilder, die der macht. Die alle drei haben eins gemeinsam, sie sind sogenannte Inselbegabte. Und über dieses Phänomen der Inselbegabung sprechen wir jetzt mit dem Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Professor Dr. Fritz Puzka. Wunderschönen guten Tag, Herr Puzka.
Guten Tag.
Guten Tag, Herr Puzka. Solche Inselbegabung, wir haben jetzt gesprochen über Musik, Mathematik, über Zeichnen oder beziehungsweise so ein visuelles Gedächtnis. Was für Inselbegabungen kann es denn noch geben?
Naja, alles, was mit Gedächtnis zu tun hat, zunächst einmal. Und alles, was vielleicht mit einer besonderen Begabung zu tun hat, aber dann muss man sich auch dauernd damit beschäftigen und das ziemlich stärken und festigen und ausbauen.
Das heißt also, theoretisch könnte jeder von uns eine Inselbegabung haben, ohne es vielleicht sogar selber zu wissen oder zu merken?
Könnte ist das entscheidende Wort, weil wenige haben das tatsächlich, dass sie diese Anlagen auch haben und zweitens, dass sie sich dauernd damit beschäftigen.
Wenn wir über Inselbegabte sprechen, dann sind das in der Regel Leute, die eine tolle Begabung haben und ganz viele Defizite. Gibt es auch Inselbegabte, die ansonsten in allem ganz normal und gut funktionieren?
Ja, das ist eben das Problem, das man lange Zeit hatte, ob man herausragende, besondere Fähigkeiten hat, obwohl man sonst also ziemlich zum Beispiel retardiert, also behindert ist im geistigen Intellekt. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Leute, die normale Begabungen haben und eine herausragende Fähigkeit.
Und trotzdem gibt es immer wieder spektakuläre Fälle von Menschen, wo man sagt, das kann sich überhaupt kein normaler Mensch mehr bei sich oder einem seiner Freunde vorstellen. Und das sind dann oft Leute, die an einer speziellen Form von Autismus leiden. Zum Beispiel kann man sagen, dass bestimmte Behinderungen so eine Extreminselbegabung auch begünstigen?
Naja, es ist ja nicht nur eine Gedächtnisleistung, sondern es sind tatsächlich zum Beispiel bei mathematischen Operationen Rechenleistungen, die da eine Rolle spielen und die auch gelernt werden durch viel Beschäftigung dabei. Man hat es auch bei den Zeichnern ein bisschen auch versucht, experimentell zu untersuchen, inwieweit sich normale, zum Beispiel, oft sind das ja Studentenpopulationen, unterscheiden von jenen, die also einsame Spitze sind im vor vielen Jahren in einer besonderen Fähigkeit. Vor vielen Jahren war das die kleine Laura zum Beispiel, die auch in zu Nature Publikationsehren gekommen ist, also nicht sie, sondern über sie. weil sie mit 4 Jahren ein wirklich künstlerisch perfektes Pferd zeichnen konnte zum Beispiel. Und dann hat man also diese Studenten trainiert, so lange zu zeichnen, bis sie auch so ein ähnliches, schönes Pferd zusammenbringen. Und diese ereignisbezogenen Potenziale im Gehirn, die man dann ablesen kann, sind sowohl bei der Laura als auch bei den Studenten ähnlich gewesen. Das heißt, es müssen ähnliche Mechanismen sein.
Das heißt,
Herr Pruska, sie haben das natürlich immer noch nicht zusammengebracht, aber ja, sie haben sich lange und brav damit beschäftigt, das Trenden, meine ich. Aber wenn sie richtige, herausragende Fähigkeiten haben, dann kriegt man natürlich auch eine große Lust, das zu tun und hält daran fest.
Das heißt also, letztendlich ist eine Inselbegabung auch immer ganz viel Fleiß, kann man das so sagen?
Ja, schon. Das zeichnet ja Autisten im Übrigen aus, also gut Begabte auch vor allem, die dann so umschriebene Interessen haben und sich auf dieses Gebiet, was sie auch gut können, sehr stark konzentrieren.
Kann man sagen, dass im Prinzip, wenn man mit seiner Umwelt normalerweise Schwierigkeiten hat zu interagieren, dass dann das einfach näher liegt, sich mit einem bestimmten Hobby, was man auch vor allem viel mit sich selber und in seinem eigenen Kopf machen kann, einfach dann viel mehr und intensiver beschäftigen kann? Ist das vielleicht die Erklärung?
Ja, sicher, aber wissen Sie, die ganz großen Komponisten, die haben ja auch ihre Kompositionen, sagt man, zuerst einmal im Kopf komponiert und dann abgeschrieben.
Okay.
Also richtig, als ob sie sehen würden oder ob sie es empfinden würden dabei. Das ist durchaus auch eine Inselbegabung, wenn so herausragende Fähigkeiten da sind, obwohl sie meistens sonst auch ganz gute Fähigkeiten haben.
Gibt es eigentlich Menschen, die zwei solche starken Begabungen haben oder ist das immer auf eine Begabung beschränkt?
Das fragen Sie mich zu viel, das weiß ich nicht, weil es systematische Untersuchungen selten gibt dazu, ob das also mehrere Begabungen sein können. Meistens ist es nur eine Begabung, die da eine Rolle spielt, oder man wechselt vielleicht nach Jahren auf irgendein anderes Gebiet über.
Was würden Sie denn als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie mir raten, wenn ich sage, ich habe Lust auf so eine Inselbegabung, ich will mir jetzt auf Teufel komm raus eine anzüchten? Würden Sie mir zu oder abraten?
Ich würde mal wissen wollen, wozu Sie das brauchen.
Einfach, weil es cool ist.
Ich möchte gern Savant genannt werden.
Genau.
Aber natürlich kann man das machen, aber man muss natürlich auch sehr viel von seinen Alltagsfähigkeiten dann zurückstellen.
Auch das macht er.
Wenn man zu wenig Zeit hat. Ob Sie das wirklich wollen, weiß ich dann nicht.
Okay.
Da ist er schon mitten dabei. Über Inselbegabung sprachen wir mit dem Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Professor Dr. Fritz Putzka. Vielen Dank dafür.
Ja.
Machen Sie es gut. Tschüss.
Danke.
Ciao.
2 auf 1.
10:35 ist es, hier in 2 auf 1. Unser Thema heute ist Insel und jetzt sprechen wir über die Langerhansinseln. Haben Sie das schon mal gehört? Also ich ehrlich gesagt nicht, auch nicht im Biounterricht. Entweder ich war den Tag nicht da.
Hast du an einem Tag gefehlt?
Ja, wahrscheinlich.
Kann gut möglich sein.
Wirklich, ist es so, ja?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, die sind zuständig fürs, richtig, Insulin. Aber wie funktionieren die eigentlich? Wo sind sie? Und verdammt nochmal, wie sehen sie aus? Gibt's da Palmen? Wir fragen unseren Arzt und Medizinjournalisten Magnus Heyer. Guten Tag, Heyer.
Guten Morgen.
Guten Morgen. In der Schule haben wir ja alle nicht so ganz hingehört, selbst die Biologieinteressierten, weil einfach das Thema Diabetes und so weiter ganz weit weg war. Aber jetzt sind wir alt, der Sven Oswald und ich. Wir wollen nachholen.
Alt und dick.
Was genau sind die Langerhansinseln?
Ja, ich habe in der Schule auch nicht besser zugehört als Sie.
Aber Sie haben sich aufs Interview vorbereitet.
Ich habe Medizin studiert. Ach so, Entschuldigung, mein Fehler. Ja, genau. Nochmal die Frage.
Ja, die Langerhansinseln.
Herr Heyer, was ist eine Dampfmaschine, Herr Heyer?
Genau, das stellen wir uns mal ganz dumm. Da ist also am Anfang eine Bauchspeicheldrüse und zu unserer Überraschung produziert die nicht nur Verdauungsenzyme, was sie tut, sondern auch noch Insulin und ein paar andere Sachen. Also auf der Bauchspeicheldrüse sind diese Langerhanschen Inseln, das sind einfach so Zellgruppen, so 1000 Stück oder 2000 Zellgruppen, ganz klein und die produzieren Insulin. Und das Tolle an ihnen ist, die produzieren nicht nur Insulin, die wissen sogar, wann sie es produzieren sollen. Das heißt, die messen den Blutzuckerspiegel und wenn der Blutzuckerspiegel über ein bestimmtes Niveau steigt, dann produzieren sie Insulin, sodass er dann eben wieder abgebaut wird.
Also da läuft Blut durch, wie durch den ganzen Körper und während das so vorbeiläuft, haben diese Inseln eine total gute Methode, da den Blutzuckergehalt zu messen?
Genau.
Wahnsinn.
Und eben auch darauf zu reagieren. Also diese zwei Funktionen, ne? Sie messen ihn und sie reagieren drauf. Produzieren Insulin. Das funktioniert bei Gesunden wunderbar und deswegen hält sich der Blutzucker bei uns ja auch in ganz erstaunlich geringen Schwankungen. Also ob Sie jetzt, Zuckerwatt ist vielleicht nicht gerade das Beispiel, aber ob Sie jetzt einen Sack voll gebrannte Mandeln essen oder so oder ob Sie sich vom Mineralwasser ernähren, also der Blutzuckerspiegel ist in der Regel ja relativ konstant und das schaffen eben diese Zellen.
Okay, als Nichtaufpasser im Biounterricht und so Laienmedizinstudent würde ich sagen, bei Diabeteskranken ist es wahrscheinlich anders.
Korrekt.
Liegt an diesen Inseln.
Jein, also bei den meisten Diabetikern ist das so. Es gibt zwei verschiedene Arten, aber das ist vielleicht nicht relevant. Ist durch irgendwelche Autoimmunprozesse können diese Zellen zerstört werden. Also nicht sofort in Gänze zerstört, aber einige von ihnen und so zerstört werden, dass dieser Automatismus einfach nicht mehr funktioniert und dass sie eben nicht ausreichend Insulin produzieren oder fast gar nicht mehr. Und dadurch erreichen sie dann eben diese lebensbedrohlichen, riesenhohen Blutzuckerwerte. Und deswegen muss man das eben mit künstlich zugeführtem Insulin in der Regel reduzieren. Also deswegen also bei Diabetikern, Diabetes Typ 1, die müssen halt diese beiden Funktionen übernehmen. Die müssen halt eben den Blutzuckerspiegel messen, vor allen Dingen nach dem Essen. Und sie müssen dann eben entsprechend nach ganz einfachen Regeln oder Tabellen müssen sie entsprechend Insulin spritzen.
Da wird quasi die Messung und auch die Insulinbeigabe wird outgesourced aus dem Körper gewissermaßen. Aber jetzt, ja. Sie, Herr Heyer, sind doch bekannt für jemand, der auch jede noch so innovative Forschung recherchiert, gerade vor so einem Interview. Gibt es keine Möglichkeit, jetzt Langerhansinseln zu reaktivieren, künstliche...
Man beachte den Nachsatz gerade vor so einem Interview.
Gerade vor so einem hochkarätigen investigativen Interview. Genau. Kann man da nicht irgendwas, was weiß ich, Roboterzellen nanomäßig einsetzen?
Transplantieren, was auch immer.
Reanimieren.
Man muss ja zwei Dinge sagen. Einerseits, oder man versucht es auf zwei Wegen. Einerseits gibt es ja heute schon Insulinpumpen. Das heißt, das Insulin wird dauerhaft über eine Pumpe zugeführt. Das ist erstmal ganz gut. Aber was diese Pumpen eben noch nicht schaffen, also zumindest nicht im normalen Einsatz, ist den Blutzuckerspiegel zu messen und dann reaktiv die angepasste Insulinmenge zu injizieren. Und da gibt es jetzt die interessante Alternative, ist aber auch nicht neu. Also das wurde im Tierexperiment schon in den 60er Jahren oder so gemacht. Die Alternative ist tatsächlich, oder früher hat man als Alternative die ganze Bauchspeicheldrüse verpflanzt mit den langerhanschen Inseln da drauf. Das ist natürlich eine richtige Transplantation. Sie müssen die Bauchspeicheldrüse an das Gefäßsystem anschließen und, und. Mhm. Die Alternative ist, diese langerhanschen Inseln von einem Spenderorgan, also eines Verstorbenen, von einem Spenderorgan zu isolieren, entsprechend aufzubereiten und dann zu injizieren. Sie brauchen da 2 bis 3 Organe, um die entsprechende Menge hinzukriegen. Aber das Gute ist, Sie müssen keine Operation machen. Sie nehmen diese Zellen, spritzen in die in eine Arterie und dann werden die in der Leber, nicht in der Bauchspeicheldrüse, sondern in der Leber siedeln die sich an.
Und da gibt es keine Abstoßungsreaktion?
Bitte?
Da gibt es dann keine Abstoßungsreaktion?
Doch, die gibt es schon. Zunächst einmal siedeln die sich dort an und übernehmen genau die Funktion, die sie vorher auch hatten. Aber es ist natürlich fremdes Gewebe. Und wie bei einer richtigen Transplantation, das ist ja eine Transplantation, wenn eben auch ohne Operation und nur mit ganz wenig Material, wie bei einer richtigen Transplantation müssen sie den Körper dann hindern, dieses fremde Gewebe zu zerstören. Das heißt, sie müssen lebenslang entsprechend Immunsuppressive einnehmen. Und das sind eben die Kosten dieses Verfahrens.
Herr Heyer, ich glaube, wir sollten uns unbedingt mal zusammensetzen. Mir schwebt so eine Lösung vor wie die iPump. Das ist eine Pumpe, die wird ganz normal eingebaut, aber dann wird man über sein Bluetooth-Smartphone einfach mal steuern, wie viel Insulin da abgegeben werden soll. Und dann können wir auch diesen Sender kaufen und uns später zu einem Interview verabreden und ausschlafen, solange wir möchten. Wir bedanken uns bei Arzt und Medizinjournalist Magnus Heyer. Dankeschön.
Danke.
Gruß nach Berlin und tschüss.
Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.